Ich gehe jetzt ein bisschen zurück. Gestern haben wir die Gliederung angeschaut, 1. Timotheusbrief. Wir haben dann uns mit dem ersten Kapitel befasst. Ich habe das Kapitel nicht ganz, aber fast das ganze Kapitel gelesen. Es geht um den großen Auftrag, den Auftrag der Verkündigung, oder den Verkündigungsauftrag, Evangeliumsauftrag oder wie wir das auch nennen. Aber das ist das Wichtigste. Das Zweitwichtigste ist das Gebet. Das wird dann in Kapitel 2 angesprochen. Aber zuerst ist das Wort Gottes, da muss man sich zuerst natürlich selber mit dem Wort Gottes befassen und man muss es auch, wir haben den Auftrag, es weiterzugeben an die Gläubigen und dann auch an die Ungläubigen. Beides ist unser Auftrag. Timotheus hier als Lehrer und als Missionar, als Apostel, ist hier besonders, hat hier besonders natürlich eine Aufgabe. Deshalb beginnt der Apostel mit Kapitel 1 mit diesem Thema. Das ist seine wichtigste Aufgabe: Verkündigung des Evangeliums und der Botschaft. Das Evangelium, damit meinen wir 1. Mose bis Offenbarung. Das ist das Evangelium. Das ist eine gute Botschaft. Und dann kommt Kapitel 2, die Anweisungen für das Verhalten im Haus Gottes. Zuerst über Gebet, dann über Männer und Frauen, dann über Älteste und Diakone. Das wollen wir heute noch betrachten, weiter kommen wir nicht. Ich habe euch diese Blätter gegeben, die sind so wie hier. Ihr könnt das jetzt mitschauen auf diesen Blättern. Werde öfters diese so auf diese, ich habe es hier gleichzeitig auf der Folie. Wer will, kann rausschauen oder auf die Blätter schauen. Wir waren also stehen geblieben bei Vers 11 und wir lesen jetzt weiter. Das werden wir ein bisschen zügig machen jetzt, die nächsten Verse. Die haben wir schon gelesen, aber wir lesen noch einmal. Also, ich gehe gleich direkt in den Text ein, Also Vers 12, Paulus ist dankbar, er sagt, ich bin dankbar dem, der mich innerlich kräftigte, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtete und in den Dienst stellte, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und überheblicher Gewalttäter war, mir wurde jedoch Barmherzigkeit zuteil, weil ich es unwissend tat im Unglauben über die Maßen groß, wurde aber die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Also, er ist dankbar seinem Herrn. Wofür ist er dankbar? Dass er mich treu erachtete und in den Dienst stellte. Es ist interessant hier die Reihenfolge. Wenn wir auch weiterlesen, dann, er war ein Lästerer, er war ein Verfolger der Gemeinde, dann hat er sich bekehrt. Da ist ihm Barmherzigkeit zuteil geworden von dem Herrn Jesus Christus. Zu diesem Herrn Jesus, der ihm barmherzig war, hat er sich also gewendet, umgekehrt. Und dieser Christus hat ihn dann gekräftigt, innerlich gekräftigt. Und dann hat er angefangen, Zeugnis abzulegen in Damaskus, dann auch in Jerusalem. Und er nahm immer mehr zu an Kraft, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und dann hat er also seine Sache treu gemacht und Jesus Christus hat ihn für treu, hat ihn für treu erachtet. Und dann hat er ihm weitere Dienste gegeben. Ja, dann hat er ihm Barnabas zur Seite gestellt und dann sind sie gemeinsam mit Barnabas, hat er dann gedient. Also bei uns geht es ja auch so, der Herr Jesus wird uns groß, wir bekehren uns zu ihm und dann dienen wir ihm. Und wenn er feststellt, dass wir treu dienen, dann stellt er uns weiter in den Dienst. Und wenn wir nicht treu sind, dann kann er uns nicht gebrauchen oder nicht so gut gebrauchen, wie er möchte. Aber dann kann man sich natürlich wieder herstellen lassen. Ja, das nur ganz kurz. Über die Maßen groß wurde die Gnade, heißt es in Vers 14. Über die Maßen groß wurde die Gnade unseres Herrn mit Glauben, mit Vertrauen. Das Vertrauen ist das, was wir tun, wir vertrauen. Und die Gnade ist das, was Gott gibt, dass er uns hilft. Und dort, wo wir dem Herrn vertrauen, dort wird uns die Gnade größer und größer. Dort wird seine Kraft vorhanden sein. Gnade habe ich ja gestern schon erklärt, das heißt Kraft und Hilfe, Zuversicht und Hilfe von Gott bekommen, geschenkt bekommen. In Christus Jesus. Das ist der Bereich, wo wir die Gnade bekommen. In Christus Jesus drinnen. Wir sind in Christus und in Christus bekommen wir sie. Und mit Christus ist alles verbunden. Alles ist mit Christus verbunden für uns. Und dann geht es weiter, Vers 15. Treu ist das Wort, oder zuverlässig kann man auch übersetzen. Zuverlässig ist das Wort, das Wort Gottes. Zuverlässig ist das Wort und aller Annahme würdig, dass Christus Jesus in die Welt kam, Sünder zu retten, unter denen ich ein Erster bin. Nicht nur der Erste, sondern einfach ohne Artikel steht das hier im Griechischen. Unter denen ich Erster bin. Also ich gehöre zu den ersten Sündern, zeitlich und vielleicht auch qualitätsmäßig sozusagen. Also er empfindet sich als ein sehr großer Sünder. Ich gehöre zu den ganz großen Sündern. Ja, mir widerfuhr jedoch Barmherzigkeit, mir widerfuhr jedoch deswegen Barmherzigkeit, damit Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erzeige, zu einem Muster für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben, zu einem Beispiel für die anderen, die dann noch kommen sollten oder die und dann noch auch an Jesus Christus glauben würden. Das heißt, ich bin einer der Ersten. Und mir wurde Barmherzigkeit zuteil, damit Jesus Christus weiterhin verkündigt wird, die dann auch noch zum Glauben kommen sollen. Paulus wird hier verwendet dann als einer der wichtigsten Verkündiger des Evangeliums. Ja. Interessant, was er hier da sagt, was ihn so überwunden hat, das war die Barmherzigkeit. Was den Saul von Tarsus überwunden hat, war die Barmherzigkeit Gottes. Das hat ihn von einem Rebellen zu einem Nachfolger Jesu Christi gemacht. Ja, er dient jetzt einem König, der so barmherzig war, der sein Leben gelassen hat für seine Untertanen, dieser Jesus Christus als König. Ja, und wir sollen das dann auch, wir dürfen das jetzt auch weitergeben. Wir geben jetzt den Menschen etwas weiter von einem König, der so barmherzig ist, dass er sich hingegeben hat für uns. Und das überwindet uns, das macht uns zu Dienern Jesu Christi. Nicht ein harter König, ein strenger König, obwohl er auch streng sein kann. Aber das ist nicht das Entscheidende. Es ist ein barmherziger König, der alles getan hat für uns. Und dem Herrn wollen wir dienen. Ja, und dann sein Zeugnis mündet dann in einem Lobpreis dem König der Ewigkeit. Eben, hier spricht er von diesem König, der ihn überwunden hat, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Dem König der Ewigkeit, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, gebühren Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Amen heißt, so sei es. Ja, wir möchten es ja heute so machen, dass wir auch ins Gespräch kommen. Wir möchten, dass wir über den Text sprechen. Also fühlt euch frei, wir sind auch nicht so viele, dann ist es auch leichter. Ihr könnt auch gerne nach vorrücken, wenn ihr möchtet, von hinten.
Ich habe einmal eine Frage gestellt, Thomas. Gott hat Paulus für treu erachtet.
Ja.
Das haben wir ja jetzt gelesen. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, ob er schon die Treue, die Paulus in seinem christuslosen Leben gelebt hat, mit berücksichtigt hat, denn da war er auch absolut treu. Seiner falschen Überzeugung zwar, aber das ist ja etwas, da kannst du ja, Treue kannst du ja auch Kindern beibringen, auch wenn sie noch nicht gläubig sind, weißt du? Und dass er in den Dienst kommt, das hat er mit seiner Bekehrung hat das erfahren. Mit seiner Bekehrung wurde er gesagt, ich will ihn zeigt, wie viele meines Namens leiden.
Ja, ja.
Nicht zu ihm vielleicht, sondern zum Ananias oder was, gell?
Ja. 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 Ja, gut, das kann man jetzt aus dem Text schwer, auf was er sich bezieht, ist schwer zu sagen. Es kann ja auch so gemeint sein, dass er, es kann auch die andere Möglichkeit ist, auch die, dass er einfach sagt, hat mich gerufen, oder? Und dann hat er mich treu erachtet. Paulus hatte schon angefangen von Anfang an. Und dann hat er ihn mehr und mehr in einen Dienst gestellt, in dem er jetzt ist. Ja? Er war ja nicht von Anfang an ein Apostel, er wurde ja erst dann, das hat sich ja dann entwickelt bei ihm. Zuerst in Damaskus, dann in Jerusalem und dann mit Barnabas in Antiochien waren sie Lehrer und eigentlich dann ging dann erst richtig die Apostelarbeit los, nachdem sie ein Jahr lang in Antiochien gelehrt hatten. Es ist schwer zu sagen, man kann es natürlich vom Text her allein nicht sagen, man bezieht sich auf die Treue von früher.
Aber auch untatlich sagt er selber.
Ja. Ja. Gut.
Das würde bedeuten, dass er sich Paulus ausgesucht hat, weil er der richtige Mann war.
Ja.
Weil er gewisse Eigenschaften hatten, mit denen er zum Ziel kommen konnte oder wollte.
Ja. Ich meine, es ist überhaupt schwierig. Es gibt ja die vorauslaufende Gnade, oder? Das ist ja, dass Gott gewisse Dinge in unserem Leben schon bevor wir uns bekehren, kann Gott gewisse Dinge in unserem Leben verwenden und auch führen, die wir später dann brauchen können. Also ich habe jetzt auf viel tieferer Ebene ein Beispiel jetzt aus meinem Leben. Ich hatte eine Vorliebe für Sprachen. Die hat, also, und zwar für die alten Sprachen. Ich war nie gut in Englisch, so in der Schule. Aber in Latein, das hat mir große Freude gemacht. Und alte Sprachen, das ist mir gelegen. Und wir hatten aber nicht Griechisch gelernt. Aber als ich dann zum Glauben kam, wollte ich dann bald einmal Griechisch lernen. Später dann habe ich erst gemerkt, dass mir diese alten Sprachen eigentlich eine große Hilfe war und auch die Liebe zu den Sprachen eine große Hilfe war, weil ich dann auch viel in Übersetzungsarbeit dann mitgeholfen habe. Also nur ein Beispiel, also jetzt eine Liebe zu den Sprachen hin hatte ich, bevor ich bekehrt war. Das ist vorauslaufende Zubereitung oder Gnade Gottes.
Es ist ja so, wer ein guter Lehrer ist und noch nicht bekehrt ist, wenn der nachher treu das Evangelium verwaltet, ist auch dort ein guter Lehrer.
Ja, und gibt es ja Priester, die sich bekehrt haben auch, oder? Die waren vorher treu in ihrer Sache und in der falschen Lehre und dann haben sie sich bekehrt und dann werden sie treuer Diener.
Genau, und ich denke, jetzt setzt man einfach seine Glieder als Werkzeug für den Geist ein, während man sie vorher fürs Fleisch eingesetzt hat.
Ja. Das ist schon Gott veredelt sozusagen dann. Unsere Gaben. Gebraucht sie dann. Ja.
Aber weißt du, ich glaube, diese Sache ist nämlich sehr wichtig, weil ich mir auch eine Zeit lang immer mal die Frage gestellt habe am Anfang, ja, aber was ist denn jetzt die Gabe, die Gott dir mitgegeben hat? Dann hast du immer was Neues gesucht und in Wirklichkeit waren es manche Sachen, da hattest du auch vorher. Also wer organisieren kann, der kann organisieren, ob er gläubig ist oder nicht. Es ist nur die Frage, für was setzt er jetzt seine Begabung noch ein?
Ja, das gibt schon, auf alle Fälle, dass Gott also natürliche Gaben dann verwendet und veredelt, sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es auch so, dass er uns Gaben gibt bei der Bekehrung.
Ja, natürlich auch. Das
haben wir auch in der Schrift ganz klar, das Bild vom Leib, oder das. Die Glieder am Leib. Gott setzt die Glieder am Leib dort, wohin, wo er sie möchte und gibt ihnen auch die Fähigkeit, das zu tun, was sie an der Stelle brauchen. Die Fähigkeit, die sie brauchen an der Stelle, um das zu tun, was sie tun sollen. Eine Hand kriegt die Fähigkeit, das zu tun, was eine Hand braucht und tun soll. Und so weiter. Ja, gut. Ich möchte jetzt ein bisschen vorgehen, damit wir dann, weil wir doch noch... dieses Kapitel 2 wird sehr wichtig werden. Kapitel 1 möchte ich hier noch kurz abschließen. Paulus also blickt nochmal zurück. Diese Botschaft, sagt er, diese Botschaft vertraue ich dir an. Vers 18. Diese Anweisung vertraue ich dir an. Die Anweisung, diese Botschaft zu verkündigen. Diese Anweisung, geht er zurück auf Vers 3, was er in Vers 3 gesagt hatte. wo es heißt, ich weise dich an, oder so wie ich dich aufrief, dass du etlichen Anweisungen geben möchtest. Ich habe dich aufgerufen, tu das und weise die anderen Geschwister an. Das heißt, und diese Anweisung vertraue ich dir an, Kind Timotheus, gemäß den vorangehenden Weissagungen über dich, damit du in ihnen den edlen Kampf kämpfen möchtest oder kämpfen sollst. Also, man hat dir ja schon etwas gesagt, prophezeit über dein Leben, und jetzt tu das auch, was du tun sollst. Kämpf diesen guten Kampf, dass du den guten Kampf kämpfen sollst und Glauben haben sollst und ein gutes Gewissen. Ja, kämpfen, Glauben und ein gutes Gewissen. Das gute Gewissen, dass etliche von sich stießen und im Glauben Schiffbruch erlitten. Unter denen Hymenäus ist, auch Alexander, die ich dem Satan übergab, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Er weist dann hier auf einige hin, die gut angefangen hatten, auch ein gutes Gewissen hatten, aber dann das gute Gewissen von sich gestoßen haben und am Glauben Schiffbruch erlitten haben.
Ist das Alexander der Schmied?
Wahrscheinlich. Den erwähnt er im zweiten Brief ja nochmal und auch den Hymenäus erwähnt er im zweiten Brief nochmals. Also jetzt vermutet, dass das die gleichen Leute sind. Der Alexander hat mir viel Böses erwiesen, sagt er zu diesen. Und Hymenäus ist dann im zweiten Brief, kommt er vor in Kapitel 2 mit dem Philetus gemeinsam, und der wurde dann sogar wirklich zu einem Irrlehrer und hat den Glauben anderer Leute, anderer Christen zerstört. Also er wurde zu einem Gegner des Evangeliums. Das ist eigentlich eine schreckliche Sache. Er hat sie dem Satan übergeben zur Züchtigung, also das kann natürlich, wir können das nicht, aber er hat es getan, wahrscheinlich nehme ich an, dass er das mit dem Gebet getan hat, ich weiß es nicht. Wir können das nicht in dem Sinn tun, weil wir sind nicht in dem Sinn ein Apostel wie Apostel Paulus. Wir können aber beten, dass der Herr jemanden züchtigt, das dürfen wir schon. Paulus drückt das hier so aus, ich habe ihm dem Satan übergeben. Also der Widersacher soll hier ihm zusetzen, damit er durch die Nöte, in die er dann kommt, wieder zurückkommt. Aber scheinbar hat es bei Hymenäus nichts geholfen, da wurde es noch viel schlimmer. Also man hat das nicht in der Hand, auch Paulus nicht. Damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern, nicht schlecht zu reden. Mal so weit. Und dann kommen diese Anweisungen für das Verhalten im Hause Gottes. Da wollen wir uns ein bisschen mehr damit befassen. Ich finde das auch sehr wichtig. Lesen wir den Text. Vor allem lege ich dir nahe, lass Flehen, Gebete, Fürbitten, Dank dargebracht werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller rechten Ehrfurcht und Ehrbarkeit. Denn dieses ist edel und angenehm vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist einer Gott und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Ein Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als stellvertretendes Lösegeld für alle gab, zu dem ich gesetzt wurde als Verkünder und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, als Lehrer derer, die von den Völkern sind, in Glauben und Wahrheit. Mal bis daher. Also hier haben wir jetzt in Kapitel 2, beginnt er mit dem, wie man sich verhalten soll in den Versammlungen, im Hause Gottes hier, speziell wenn sie zusammenkommen. Er spricht, beginnt mit Gebet. Kapitel 2 betrifft ja hauptsächlich die Zusammenkünfte, Kapitel 3 betrifft dann die Leitung der Gemeinde. Also hier erstens, es soll öffentlich gebetet werden. Jetzt Vers 1, wie wichtig ist das Beten in den Versammlungen? Mit dem fängt er an.
Vor allem.
Vor allem. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das macht, aber habt ihr in euren Zusammenkünften, man muss sich das fragen, ja, haben wir in unseren Zusammenkünften dem wirklich dem Gebet, dem gemeinsamen Gebet, diese Prioritätsstellung zugewiesen? Ja, haben wir das also eingerichtet, dass Gebet wirklich Raum hat und auch zeitmäßig Raum, also Zeit, dass genug Zeit vorhanden ist dafür, dass wir wirklich beten? Dass manche Gemeinden, wir beten ja vor den Versammlungen, aber warum vorher? Wir kommen ja zusammen, um zu beten. Dann gehört das in diese Hauptversammlung hinein, am Sonntag, auch sonst, wenn wir zusammenkommen, soll Gebet eine große Rolle spielen. Gebetszusammenkünfte. Natürlich soll man auch zu Hause beten, ist klar. Aber von dem spricht er hier nicht, das ist hier nicht sein Thema. Es geht ja um die, was der Timotheus anordnen soll, worauf er schauen soll in den Gemeinden, in den Versammlungen. Und da sagt er, Timotheus, schau dazu, das lege ich dir nahe, oder ich bitte dich, ich ermahne dich, ich rufe dich auf, das ist dringlich. Vor allem lege ich dir nahe, dass lass Flehen, Gebete und Fürbitte und Dank und so weiter dargebracht werden. Also schau dazu, dass das geschieht. Richte das so ein. Welche Arten von Gebet? Sollen wir uns ein bisschen anschauen, welche Arten von Gebet hier dargebracht werden sollen? Zuerst das Flehen. Flehen heißt ein Beten, das sehr stark von der Abhängigkeit von Gott gekennzeichnet ist. Man klammert sich an Gott, sagt, Gott, wir sind völlig von dir abhängig, wir brauchen dich jede Sekunde. Und man wirft sich auf Gott, das ist Flehen. Bitten. Gebet, das Wort für Gebet, da gibt es ein allgemeines Wort, das heißt einfach vom Griechischen her sich Gott nahen. In die Gegenwart Gottes kommen. Pros, hinzukommen. Pros euche. Und dann Fürbitte. Fürbitten, das heißt, wenn man sich einsetzt für andere im Gebet, man bittet für andere Gläubige, auch für andere Menschen überhaupt. Und Dank. Dank nimmt einen großen Raum ein, soll einen großen Raum einnehmen beim Gebet.
Die Reihenfolge ist nicht berechtigt.
Ich glaube nicht, dass das so entscheidend ist. Das vor allem bezieht sich auf alle vier Dinge. Flehen, Gebet, Fürbitten, Dank. Für alle Menschen. Jetzt, wofür gebetet werden soll. Hier haben wir drei, also für alle Menschen, sagt er, für Könige und für alle, die in höherer Stellung sind. Das habe ich gemerkt, das wird oft zu kurz gehen, kommt oft zu kurz in den Gemeindeversammlungen. Dass man das vergisst manchmal, für die Obrigkeit zu beten, für den Bürgermeister von Lörrach und Schopfheim und Umgebung, ja, für die Leute, die hier Verantwortung haben, im Gemeinderat und so weiter, und auch für Deutschland als solches und so weiter. Also für die. Meistens schimpfen wir über diese Leute und wir meinen, wir haben auch ein Recht dazu zu schimpfen über sie, aber Gott hat es zugelassen, dass diese Leute jetzt Deutschland regieren, dann wollen wir auch für diese Leute beten, dass Gott in ihnen wirkt. Das ist ja kein Zufall, dass jetzt gerade diese Regierung ist. Es ist sicher wird vieles gesteuert, das ist ganz klar, aber Gott hat es trotzdem zugelassen. Und sicher haben wir schlechte Regierung. Es gibt auch manchmal eine gute Regierung, aber wir müssen beten für sie, für diese Leute. In der Schweiz hat eine Gemeinde in Rafz, die haben da nach Zürich geschrieben und nach Bern, ich weiß nicht, die haben einen Brief hingeschickt, wir beten für sie, wir als Gemeinde beten für sie. Die haben sich richtig gefreut, die haben dann geantwortet, also, dass sie dankbar sind, dass Leute beten für sie. Dafür soll gebetet werden in den Versammlungen. Für alle Menschen. Darf man Zeit einräumen?
Ist jetzt die Frage bei dem für alle Menschen, sind da die Gruppen gemeint oder ist jeder einzelne Mensch gemeint? Nach dem folgenden Vers bezieht sich ja auf die Obrigkeit, denn die kann gewährleisten, dass ich ein stilles und ruhiges Leben habe. Also heißt das, ist das alle universal zu sehen für jeden Einzelnen oder ist gemeint jeder Mensch ohne Ausnahme, also auch die Könige und die Fürsten und die Statthalter? In diesem Punkt jetzt, natürlich sollen wir auch für die anderen Menschen beten, aber in diesem Punkt sieht es mir doch sehr danach aus, dass von der Regierung geredet wird.
Aber wenn du das für alle Menschen siehst, als die Einheit und dann auch speziell für die Könige, und dort dann das damit nimmst, das war damit wir ein ruhiges Leben haben.
Ja.
Für die Menschen, für alle Menschen betest du nicht, damit du ein ruhiges Leben hast.
Nee, für die.
Da betest du aus anderen Dingen, aus anderen Gründen. Aber für die Könige und alle, die in höherer Stellung sind,
ja,
da machst du es damit, dass du ein ruhiges Leben haben. Das ist die Frage.
Nachher sagt er, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.
Eben, deswegen ist ja genau diese Frage da, ob das universell zu sehen ist. Wir wissen, dass Gott, dass Christus für die Welt gestorben ist, also für alle. Aber das ist die Frage, ob dieses Alle jetzt wieder die Könige meint. Auch die werden errettet, auch die Stadtrat, verstehst du? Mhm.
Naja.
Brauchen wir uns nicht drüber aufhalten. Ich weiß nur, dass es da viele Auseinandersetzungen gibt.
Vom Text her sehe ich hier nicht so viel Schwierigkeit. Er sagt auch nachher in Vers 6, Jesus hat sich als stellvertretendes Lösegeld für alle gegeben. Er meint einfach, dass wir für alle beten sollen. Wir können nicht mit Namen für alle beten, das ist klar. Aber wir dürfen ruhig auch für Lörrach beten. Ja, einfach für die Lehrer in den Schulen und für die sonst noch irgendwo, die Polizei und so weiter. Für alle diese Leute dürfen wir beten, sollen wir beten. Christus ist für alle gestorben, für jeden Einzelnen von ihnen und Gott will, dass jeder gerettet wird, jeder. Gott will, es gibt keinen Menschen, für den Gott nicht will, dass er gerettet wird, das ist ja logisch. Was wäre das für ein Gott? Oder? Es ist klar, dass Gott möchte, dass die Menschen gerettet werden. Sonst hätte sich das nicht alles angetan, sonst hätte er sich nicht so viel bemüht um diese Menschen. Das sind ja seine Geschöpfe, jeder Einzelne, von ihm geschaffen. Er möchte, dass er sieht ja die Ewigkeit. Er möchte, dass jeder Einzelne in der Ewigkeit ist. Dass der Mensch nicht möchte, ist eine andere Frage, eine andere Sache. Aber Gott wirbt ja um die Menschen. Also, zu welchem Ziel soll gebetet werden? Ziel und Zweck des Gebetes ist, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller rechter Ehrfurcht und Ehrbarkeit. Also, wenn wir beten für die Obrigkeit und für die Lehrer und für die Polizei und alle möglichen, die irgendwie Verantwortung haben, das wird sich auswirken, dass unser Leben ruhig ist, dass es nicht Krieg gibt, dass es nicht Anarchie gibt und so weiter und wir können das Evangelium verkündigen. Also schlechte Zeiten sind auch schwierige Zeiten wie Kriege und so weiter und Leidenszeiten sind auch immer ein Hindernis gewesen für das Evangelium. Manche sagen, das ist auch gut für das Evangelium, wenn es Verfolgung gibt. So gut ist es nicht. Es ist besser, wenn keine Verfolgung ist, weil dann kann das Evangelium weiter verbreitet werden. Sonst wird es verboten, werden die Bibeln verbrannt und so weiter. Natürlich hat der Herr auch die Zeiten der Verfolgung verwendet. Und Gläubige sind umso mehr, haben sich umso mehr dem Herrn hingegeben und sind durch das Beispiel anderer dann wieder ermutigt worden. Die haben sich, sind Märtyrerchristen geworden und andere, weil die ihr Leben den Tod gegeben haben, sind die anderen aus ihrer Lauheit aufgewacht. Das schon. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dort wo die Freiheit ist, dort kann das Evangelium weiter verbreitet werden. In Nordkorea wird das Evangelium nicht so stark verbreitet, wie jetzt in Westeuropa, wo wir, oder in anderen Ländern, wo wir Möglichkeiten haben. Gleichzeitig haben wir die Gefahr natürlich, haben wir andere Gefahren, wenn wir keine Verfolgung haben. Das ist klar. Wir haben heute Verführung. Das ist unter dem leiden wir sehr stark. Aber das ist nicht das Thema hier. Aber wir beten trotzdem für einen geordneten Staat. Es muss alles geordnet ablaufen. Besser eine schlechte Regierung als gar keine Regierung. Anarchie ist was Schreckliches. Dann,
aber was beten wir für den Staat?
Was wir beten sollen?
Ja, was beten wir?
Das steht hier nicht da. Das ist nicht da. Gott will natürlich, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das dürfen wir und sollen natürlich auch beten, das ist klar. Aber auch, dass das Evangelium verkündigt werden kann. Aus anderen Stellen der Bibel wissen wir zum Beispiel, dass das Wort Gottes läuft, dass es weitergebracht wird. Ja, Thessalonicher Brief. Das soll auf jeden Fall ein Anliegen sein. Dass die Türen aufgehen, dort wo sie geschlossen sind, wo man nicht reinkommt, in die Gefängnisse. Jemand will das Evangelium in die Gefängnisse bringen, kommt nicht rein. Ja? Und dann schenkt der Herr eine Möglichkeit und sie dürfen dann doch wieder rein. Ja? Weil die Aufseher und so weiter haben das gelockert und jetzt können sie rein. In Waldshut zum Beispiel ist jemand, der dort in den Gefängnissen arbeitet. Ja, bitte.
Es ist ja so zum Beispiel, dass ich jetzt bei vielen Leuten in der Regierung, die jetzt eindeutig göttliche Position auch kämpferisch vertreten, dass ich da gar keinen Glauben habe, dass ich bei denen was ändern könnte. Dann, was betet man denn, wenn man nicht im Glauben beten kann, dass die zur Einsicht kommen?
Ja, ich meine, ich habe gestern Abend haben wir ein Gespräch gehabt, mit Klaus gesprochen, wir können gewisse Entwicklungen nicht wir können sie nicht ändern, sie werden eintreten. Es wird einmal eine antichristliche Gesellschaft geben, aber wir können noch beten, dass es sich noch hinzieht. Und wir können durch unseren Einsatz, können wir einiges verlangsamen von dieser negativen Entwicklung, in der wir uns befinden. Und ich denke, das ist wirklich so. Ja. In Basel wird jetzt heftig diskutiert, diese neue Sexualkundeunterricht. Und in der ganzen Schweiz wird das eingeführt werden, bis 2014 werden die Kindergartenkinder zu furchtbaren Handlungen veranlasst werden, um möglichst früh sie zu sexualisieren. Ja? Das ist ein Programm. Aber wir können beten und wir können uns natürlich auch einsetzen, das ist nicht verboten, uns sich politisch einzusetzen. Im Gegenteil, wer die Möglichkeiten hat, soll das nutzen. Wir können also schon was aufhalten. Und jetzt gibt es Leute, die sind wirklich negativ und kämpfen gegen das Evangelium. Und wie sollen wir beten? Nun, wir können beten, dass es Hindernisse gibt in ihrem Leben. Wir können auch beten, dass Gott manche Leute wegnimmt. Also das ist ja nicht verboten, dass wir beten, dass der Herr eingreift und sie ausschaltet, wie auch immer sie ausschaltet. Also, wir haben in Österreich erlebt, dass ein Priester, der sich gegen die beginnende Evangelisation, das war eine ganz neue Arbeit in Österreich damals vor 30 Jahren knapp, der katholische Priester hat sich dagegen gestellt, gegen einen Schweizer Missionar, der dort in diesem Salzburger Land tätig war, und er hat ihm gesagt, das sind meine Schafe hier, die Leute in dieser Stadt. Der katholische Priester gesagt und der Missionar hat gesagt, wenn sie schon Schafe sind, dann gehören sie Gott, wenn sie Schafe sind. Und wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Genauso wie sie vielleicht, wenn sie meinen, dass sie das Evangelium verkündigen. Aber wir haben den Auftrag, und dann hat er gesagt, er wird sich einsetzen, er wird gegen ihn arbeiten. Der gleiche Priester ist ein paar Wochen später die Treppe runtergestürzt und war tot. Und die folgenden Jahre hatten wir von der katholischen Kirche wenig wirklichen Gegenwind bekommen. Dort konnte das Evangelium in dieser Gegend, in diesem Dorf, in dieser Stadt und dann auch im Salzburger Land, konnte sehr stark verbreitet werden. Es war eine richtige Aufbruchszeit dort. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Missionar, ich glaube, er hat nicht gebetet, dass der Priester stirbt, aber man hat gebetet und hat es dem Herrn hingelegt, dass jetzt sich Widerstand erhebt und der Herr kann schon auch dann auf diese Weise dann eingreifen. Also ich muss nicht unbedingt meinen, dass Gott jetzt wirkt, dass sie sich bekehren. Ja? Sie müssen ja selber was tun, um sich zu bekehren. Gott kann schon einiges in die Wege leiten, das ist keine Frage. Das tut er ja auch. Aber letztlich liegt die Entscheidung schon beim Menschen. Und jetzt ist die, und wenn jetzt Leute jetzt so gegen das Evangelium sind, wir beten einfach, ob so oder so, dass Gott hier eingreift. Das überlassen wir ihm. Und auch in unsere Regierung. Wir können beten, dass eine Regierung gestürzt wird und eine andere Regierung drankommt. In England haben sie das, also ich weiß jetzt nur von einem schönen Beispiel von John Knox und diese Betergruppe in Schottland. Die haben gebetet und gefleht zu der Zeit, als die Maria Stuart, glaube ich, war das, die katholische, Maria die katholische, die, als die an der Regierung war und den Protestantismus verfolgt hat. Und haben viel gebetet, diese Christen dort. Und eines Nachts haben diese Beterschar nur noch gelobt. Dieser ganze Druck war weg. Sie haben so schweren Druck gehabt und immer gekämpft und gebetet. Und dann war das weg und sie haben dann die Nacht nur noch gebetet bis in den Morgen. Und am Morgen haben wir dann erfahren, dass diese Maria die Katholische gestorben war. Und dann kam eine Protestantin an die Regierung. Ich glaube, das war eine Elisabeth. Und die hat dann die Tür aufgetan. Und da konnte dann das Evangelium konnte verbreitet werden in Schottland. Also es gibt es schon. Ist Gott aufgrund von Gebet auch hier solche Barrieren entfernt?
Tja.
Für mich wirkt sich da eine Spannung. Auf der einen Seite sollen wir anerkennen, Gott hat die Regierung zugelassen. Wir beten für sie. Jetzt sagen wir, wir dürfen auch dafür beten, dass sie abgesetzt wird. Ja. Da ist so für mich, was möchte Gott, dass ich aufmerksam bin und seinen Weg erkenne und reagiere. Aber wieso lässt er auf der einen Seite etwas zu und auf der anderen Seite bete ich dagegen? Ich finde das manchmal ein bisschen schwer. Zu leben.
Ja, die Entscheidung überlassen wir Gott. Also bei Esther ist ja auch so. Da war der Haman, der war gegen die Juden. Und was haben die Juden gemacht? Sie haben gebetet. Ich meine, sie hat gesagt, fastet für mich. Aber das war klar, auch beten, oder? Fastet für mich. Hat sich eingesetzt und der Herr hat dann das so gewendet, dass der Haman an dem Galgen hängt, wo er den Feind hängen sehen möchte. Und
es ist einfach ein bisschen leise.
Ah, okay. Und jetzt, wir wissen ja es nicht. Wir wissen nicht von vornherein, sollen wir jetzt beten für Entfernung der Regierung, sollen wir beten für, dass wir sie aushalten sollen, die Regierung, oder sollen wir beten, dass sogar sich Leute in der Regierung bekehren, wie Nebukadnezar und andere, die auch zum Glauben gekommen sind. Also, das wissen wir nicht. Und das können wir, Gott weiß besser, was wir beten sollen in aber er übersetzt das schon in die richtige Weise. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall beten, dass sich die Situation ändert, und wir dürfen auch beten, dass wir die Situation ertragen können, wenn sie sich nicht ändert. Wir können beten, dass der Herr zum Beispiel jetzt ganz konkret in Deutschland diese antichristlichen Bewegungen einfach verlangsamt oder sogar stoppt. Das dürfen wir beten. Wir dürfen auch mal beten, dass eine Regierung, wenn wir meinen, das stört nur das Evangelium. Wir dürfen beten, und wenn wir dann falsch beten, der Herr weiß es. Wir sehen nicht in die Zukunft und wir sehen nicht so klar. Er hat den Überblick. Aber beten sollen wir auf alle Fälle. Und der Herr wird auch handeln. Also mir ist es klar, dass das Beten viel wichtiger ist als die anderen Aktivitäten. Demonstrationen und so weiter erreichen nicht so viel wie Gebet. Ich sage nicht, dass ich gegen Demonstrationen bin. Man kann, und in gewissen Umständen, ich glaube, dann ist es gerechtfertigt, oder dass man vor Gericht geht, dass man der Regierung ins Gewissen redet, dass man Briefe schreibt an die Regierung und ihnen ins Gewissen redet, denn die haben auch ein Gewissen. Und die wissen genau, wo sie selber in der Lüge leben. Das ist ihnen auch klar. Und ich denke, wir sollen das auch tun, aber das Gebet ist sicher das Wirksamste von allen. Es gibt ja immer Extreme, ja? Die einen sagen gar keine politischen Unternehmen, die anderen sagen und nur beten, und die anderen sagen, nein, Christen sollen auch in die Politik und sollen sich ganz stark in der Politik einsetzen. Nun, erstens ist es eine Frage der Führung und zweitens ist es eine Frage, dass man ausgewogen ist, dass man nicht jetzt sagt, das eine auf Kosten des anderen. Beides gehört hier. Einsatz ist sicher gut, also wenn Christen sich einsetzen jetzt in Basel oder so, dass diese Sexkoffer da, was da jetzt kommt, dass das nicht durchkommt, das ist wichtig. Da braucht es Unterschriften und da braucht es Leute, die was dagegen halten.
Ich habe mal gelesen, dass die Maria Stuart nichts mehr gefürchtet hat wie gerade die Gebete von John Knox.
Ja, irgendwo habe ich das auch gelesen. Okay. Jedenfalls, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Ehrfurcht und Ehrbarkeit. Wir Christen sind die Stillen im Lande und wir wollen das Evangelium verkündigen. Wir sind nicht wir machen nicht Revolutionen. Ja. Ich meine, es wird in der Zukunft wahrscheinlich, werden die Leute auf die Straße gehen, weil sie nicht mehr zufrieden sind. In Griechenland sind sie jetzt schon auf der Straße, irgendwann werden sie auch in Deutschland sein. Wir sollen da nicht mitmachen mit den weltlichen Bestrebungen. Aber wir dürfen den Leuten ins Gewissen reden, wir dürfen auf feine Weise oder dort, wo wir Möglichkeiten haben, dort können wir uns einsetzen, aber nicht sicher nicht mit Gewalt und mit Randalieren und so weiter. Das ist nicht unser Weg.
Aber Demonstrationen sind erlaubt von uns im Staat?
Ja, wenn es jetzt eine friedliche Demonstration ist, ist ganz was anderes, wie wenn da jetzt die Geschäfte kaputt geschossen werden und so weiter. Denn, also aus welchem Grund, zuerst sagt er, mit welchem Ziel und Zweck soll wir beten, jetzt aus welchem Grund soll gebetet werden, denn dieses ist edel, er spricht immer noch von dem Beten, dieses ist gut oder trefflich, vortrefflich, schön, sagt der Grieche, dieses ist edel und angenehm vor Gott, unserem Retter, also Gott will das, Gott freut sich daran, dass wir beten für diese Leute, für diese Ungläubigen. Gott, unserem Retter, er hat uns gerettet und er will, dass andere gerettet werden. Also ist ganz klar, dass hier der Retterwille Gottes, dass hier der Rettungswille Gottes für die anderen angesprochen ist. Was er an uns getan hat, das möchte er auch an anderen tun, die noch nicht gerettet sind. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Interessant ist hier die Reihenfolge, zuerst retten und dann Erkenntnis der Wahrheit. Es ist oft so, dass man zuerst kennt man nur ein bisschen der Wahrheit, dann lässt man sich retten, dann wird man gerettet. Und dann erkennt man mehr noch von der Wahrheit. Dann wächst man in der Erkenntnis Jesu Christi. Jesus, die Wahrheit ist ja eine Person, Jesus Christus. Dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dieser Person der Wahrheit, Jesus Christus. Ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und Gott ist ein Retter, der einen Rettungswillen hat, denn es ist einer, der Gott ist und einer, der Mittler ist zwischen Gott und Menschen. Und dieser Mensch, Jesus Christus, dieser eine Mensch, der ist gerade deshalb gekommen, damit Menschen gerettet werden. Er hat sich gerade deshalb als stellvertretendes Lösegeld für alle gegeben, nicht nur für einige, für alle, damit eben sie alle zum Glauben kommen. Manche haben gesagt, ja, dann hat ja Gott versagt, oder? Wenn der Jesus für alle gestorben ist, aber es werden nicht alle gerettet. Das liegt ja nicht an Gott. Dass nicht alle gerettet werden, das liegt ja nicht an Gott. Wenn man das Alte Testament liest, kommt man immer wieder drauf, sieht man, wie Gott vieles tut. Und doch wollen die Menschen nicht. Dann liegt es ja nicht an Gott, dass nicht alle gerettet werden. Der sich selbst als stellvertretendes Lösegeld für alle gab, das Zeugnis zu seinen eigenen Zeiten, zu einer ganz bestimmten Zeit. Ja, dieses Jesus Christus kam zu einer ganz bestimmten Zeit. Er war das Zeugnis. Und für dieses Zeugnis, was Jesus Christus abgelegt hat, für dieses Erkenntnis von Gott, für das ist jetzt der Apostel Paulus ein Verkünder. Zu welchem Zeugnis ich gesetzt wurde, also das ist mein Auftrag, den Gott mir gestellt hat und mich hingestellt hat, dass ich jetzt diesen Auftrag habe, zu verkündigen. Ich bin ein Verkünder und ein Missionar, ein Apostel. Ich sage die Wahrheit in Jesus, ich lüge nicht. Ich bin ein Lehrer der Heiden, in Glauben und Wahrheit. Die Heiden, das sind die, die von den Völkern sind, nicht von den Juden, sondern von den Völkern, von den Heidenvölkern. Also, aus welchem Grund soll gebetet werden? ich habe das hier nochmal zusammengefasst, weil es gut ist, weil es angenehm ist vor Gott, weil ein Gott ein Rettergott ist, der alle Menschen retten will. Und warum will er alle Menschen retten? Weil er sie liebt, weil er für sie alles hingegeben hat. Und deshalb hat er ja auch den Paulus geschickt, für diese Leute, für alle. Und der Timotheus soll jetzt ermutigt werden, deshalb schreibt er das. Warum schreibt er das alles, oder? Timotheus ist ein Mitarbeiter. Timotheus soll das Gleiche tun, was der Apostel Paulus tut. Deshalb, Timotheus, setz dich ein. Wir haben einen ganz wichtigen Auftrag. Jetzt dürft ihr gerne wieder Fragen stellen oder euch einbringen dazu. Alles klar?
Wieso hast du die Klammer gesetzt?
Wo?
Ah
ja, diese Klammer ist eine Klammer des Apostels. Ich sage, im griechischen Text gibt es ja keine Klammern. Aber manchmal schiebt der Apostel so einen Satz ein und dann im Deutschen setzen wir dann eine runde Klammer. Also, aber man könnte ja auch einen Gedankenstrich setzen, oder? Als verkündiger Apostel, Gedankenstrich, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, nochmal Gedankenstrich, als Lehrer derer, die von den Völkern sind.
Gut, die Klammer, die sagt mir, das ist offensichtlich eine kurzfälle Essart, da ändert das nicht, so würde ich das nicht verwenden, oder Gedankenstrich oder so.
Ja. Das ist eine Frage von, ja, wie man es gewohnt ist. Ja. Gut. Bei dieser, das ist ja die Übersetzung von Herbert Janssen, der hat es so eingeführt, dass er Klammersätze in Klammern setzt. Also, das heißt in runde Klammern. Er hat aber dann auch noch eckige Klammern, das sind dann Wörter, die man sich ergänzen muss. Also das gibt's, die aber nicht im griechischen Text sind, die man sich aber ergänzen muss, weil es sonst nicht geht. Das habe ich jetzt hier nirgends.
Das steht aber vorne.
Vorne ist irgendwo. Ah ja, in der Einleitung steht es so. Ja. Hier zum Beispiel, bei Vers 12, oder? Der mich treu erachtete und in den Dienst stellte. Da ist das und in eckiger Klammer. Das und ist nämlich nicht im Griechischen. Man könnte auch übersetzen, der mich treu erachtete, Komma, in den Dienst stellte. Aber das klingt, das ist ein bisschen so.
Oder in Vers... warte mal, 6 ist es... Nee, 4 ist es, wo am Schluss steht... die im Glauben und dann in Klammer
wahrgenommen wird. Ja. Man muss sich irgendwas ergänzen, weil sonst ist der Satz unverständlich. In Vers 4 am Ende, oder? Die ja. Verwalterschaft Gottes, die im Glauben. Ja, was? Die im Glauben was? Der Deutsche hat mindestens ein ist oder ein ausgeübt wird oder wahrgenommen wird oder geschieht oder irgendwie sowas. Muss gehört dorthin. Das muss dann der, ja, das muss man dann so, das ist die Schwierigkeit bei Übersetzungen. Du musst manchmal ist es gar nicht anders möglich, sonst ist der Satz nicht deutsch. Und manchmal ist es erforderlich, vom griechischen Wort her, weil das im Wort drinnen steckt, das gibt es ja auch noch. Zum Beispiel strittige Untersuchungen, oder? In Fragestellungen und strittige Untersuchungen. Da hat er mit einer anderen Klammer, mit so einem kleinen Pfeilklammer, und strittige Untersuchungen. Weil das im Wort in Fragestellungen ist zu wenig, da müsste man noch was hinzufügen. Das ist manchmal nicht so einfach. Man könnte auch mit Fußnoten arbeiten, hier natürlich, ist klar. Gut, wir gehen weiter. Die Männer sollen beten. Also, jetzt sagt er in Vers 8, zuerst hat er gesagt in Vers 1, er will, dass gebetet wird. Und jetzt in Vers 8 sagt er, es ist also mein Wille, dass die Männer beten. Die Frage, die sich sofort erhebt, wieso die Männer, wieso nicht die Kinder, wieso nicht die Frauen, wieso nicht, warum sagt er jetzt gerade die Männer? Naja, das ist ihm wichtig. Es geht ja nicht um das Privatgebet. Da sollen alle beten. Es geht ja hier um die Versammlungen. Und es waren schon größere Versammlungen. Das waren nicht Versammlungen von 10 Christen. Das ist ja was anderes, wenn 10 Christen versammelt sind oder wenn 100 versammelt sind. Aber hier ist ihm klar, die Männer haben hier eine Verantwortung und sie müssen diese Verantwortung wahrnehmen. Und sie sollen beten. Also in den Versammlungen, Gesamtversammlungen, wo die Christen, wo auch immer sie zusammenkommen, natürlich an, war das damals am Sonntag oder am Sonntagabend, Sonntagmorgen oder Sonntagabend oder so. Meistens war es also schon der Sonntag, nicht ein anderer Tag, an dem sich die Christen getroffen haben. Das liest man an einigen Stellen in der Bibel, kommt man drauf, es war der Tag des Herrn, der Auferstehungstag, an dem haben sie sich getroffen. Und da sollten jetzt die Männer beten. Das ist mein Wille, sagt er. Das ist mein Wille. Nicht nur einfach, ich will oder ich hätte das gern. Nein, sondern das ist wirklich mein ausdrücklicher Wille. Timotheus, setzt dich dafür ein. Das will ich. Warum will er das? Weil er weiß, dass Gott das will. Die Männer, an jedem Ort.
Heißt das, dass die Frauen nicht beten sollen?
An dieser Stelle wird er dann reden, gleich weiter, in den Versen 9 bis folgende, wird er über die Frauen reden. Was er dann zu ihnen sagt, werden wir ja dann gleich lesen. Da kommt dann gerade noch auch hinzu, es gibt ja noch andere Stellen, wo Paulus auch sich äußert über das Gebet, wenn die ganze Versammlung versammelt ist. 1. Korinther 14 spricht er auch davon. Da sagt er, die Frauen sollen schweigen in Versammlungen. Also er spricht hier schon eine verschiedene Rolle. Es geht hier um öffentliches Gebet. Es geht hier nicht um irgendeine Gebetsgruppe, wo man sich einfach irgendwo bei jemandem trifft. Es geht hier um das öffentliche Gebet in der großen Versammlung, wenn alle zusammenkommen. Da ist es sein Anliegen jedenfalls, dass die Männer beten.
Ja, das ist mir mal aufgefallen, dass der Paulus im Timotheusbrief eine Unterscheidung macht, obwohl er mit diesem, es ist also mein Wille, schon im Willen Gottes auch ist, aber da sagt, das ist also mein Wille, das tut er in Timotheus kund, und an anderen Stellen sagt er, es ist Gottes Wille. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, und an noch anderen Stellen steht auch drin, das ist Gottes Wille. Und manchmal macht er die Unterscheidung, es ist mein Wille. Das bedeutet, das habe ich ein Stück weit so verstanden, dass er zwar auch im Willen